Taktlos auf BR Klassik. Heute geht es um die Frage, wie sieht ein zeitgemäßes Konzertprogramm aus, das ein möglichst großes Publikum anspricht. Bei uns zu Gast sind Veronika Weber, die Managerin des Münchner Rundfunkorchesters, und Ulf Werner, Programm- und Orchesterdirektor des Konzerthauses Berlin, und Martin Tröntle, zugeschaltet, Juniorprofessor für Kulturbetriebslehre und Kunstforschung an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Herr Tröntle, wie kam es eigentlich zu unserer Konzertkultur?
Ja, nach diesem wunderbar kulturpessimistischen, habermasischen kleinen Ausflug, da kann ich mich jetzt nicht mehr zurückhalten und möchte natürlich gerne daran anknüpfen.
Tun Sie das bitte.
Vielleicht ist es interessant, ich lese Ihnen mal was Kleines vor. Nur selten wagte es ein Veranstalter vor 1850, lediglich die Sache der Kenner, etwa in Quartettunterhaltung, anzubieten. Gewöhnlich ertrug man nicht mal eine absichtlich aus Sätzen zusammengesetzte Sinfonie, sondern nur einen Satz, dem sich instrumentale wie vokale Darbietungen anzuschließen hatte, die zuweilen von Tableau vivant, gemeinsamen Singen, Rezitieren und Deklamationen, Reden, Predigten und Gebeten unterbrochen wurden. Wenn wir uns mal die Geschichte des Konzertwesens vergegenwärtigen, dann werden wir sehen, dass wir eigentlich über einen absoluten Sonderfall hier diskutieren, der dann auch noch interessanterweise mehr oder weniger, wie gerade gehört, linksextuell stilisiert wird. Das Konzertwesen von seinen Anfängen aus eigentlich, egal ob wir die Music Rooms nehmen oder das Konzert bei Buxtehude, ist ja eine Erfindung gewesen. Die Leute gingen in die Kirche und irgendwann kam dieser Herr Buxtehude auf die Idee, neben seinem kirchlichen Gottesdienst noch eine Abendmusik anzugeben und für diese Abendmusik dann auch noch Eintritt zu verlangen. Das stieß auf große Resonanz und dann gründeten sich sowas wie die ersten Bürgervereine, die sagten, wir hätten denn gerne regelmäßige Abendmusiken. Und aus diesen Bürgervereinen wurden Konzertvereine. Aus diesen Konzertvereinen wurden Konzertgesellschaften. Die haben dann die ersten konzertspezifischen Säle eingerichtet, später kleinere Konzerthäuser, und gegen Ende des 19. Jahrhunderts errichtete das Bürgertum, wie das Gewandhaus in Leipzig, in Hamburg, in Bern, in Zürich etc. etc. ihre eigenen Konzertsäle ein. Wenn wir diese Geschichte vor uns haben und dann sehen, dass eigentlich, wenn man in die Geschichte schaut, alle 30 Jahre hat sich das Konzertleben recht grundsätzlich geändert. Heute weiß kein Mensch mehr, dass man um 1850 keine Beethoven-Sinfonie am Stück gespielt hat. Das war verpönt. Ein Konzert ging 6 bis 8 Stunden. Die Leute standen teilweise, sie saßen teilweise, sie konnten rein und raus laufen, sie haben Geschäfte dabei gemacht etc. Wenn Sie in ein schönes Buch reinschauen, die Moderne hören, Hans-Jakob Ziemer, der hat das Konzertwesen in Frankfurt um 1900 untersucht, also einen Blick zwischen 1870 und eigentlich 1939, und wunderbare Tagesbuchaufzeichnungen gehabt. Da sehen Sie auch die langsam durchschlagenden Ritualisierungsformen, wie schwer das noch war, auch 1905, 1910, dass die Leute tatsächlich ruhig waren im Konzert, dass sie keine Küchenrezepte.
Ne?
Genau. Und das, was wir heute Konzert nennen, das ist eine Form, die ist erst um 1880, 1890 entstanden. Und schon 1910, übrigens in der Neuen Musikzeitung, wurde diese Form von Paul Masrop eigentlich zum Scheiterhaufen gebracht. Paul Masrop hat damals gefordert, dass das Konzert und der zukünftige Konzerthausbau eigentlich ein Rundbau sein sollte, mitten in der Stadt, ein großer leerer Platz um diesen Bau sein sollte und die Konzertgänger sich mit gesenktem Haupt und feierlicher Kleidung diesem Gebäude annähern. Man sollte dann darin sitzen bei gedämmtem Licht, das Orchester sollte verdeckt sein, wie in Bayreuth mit dem Graben, und die Musik sollte dann sozusagen aus dem Jenseits hereinklingen. Diese Idee einer neuen Konzertvariante, die wurde nicht angenommen. Und interessanterweise ist, dass dieses Konzert, was wir eben kennen, was zwischen 1880 und 1910 entstanden ist, mit seiner ganzen Typisierung, also mit den Konzerthausbauten, mit einer zentralen Bühnenausrichtung, mit 2 45-minütigen Blöcken, mit ganz zentralen Ritualen, Aufgeh- und Abtrittritualen, mit Ritualen des Publikums, mit einer bestimmten Sozialisationsform, mit einer bestimmten herausgebildeten Akustik etc. etc., eine Variation von ganz, ganz vielen verschiedenen Konzerten ist, die man eigentlich kannte. Wir führen heute Bach, Beethoven, Händel, wir führen eigentlich alles falsch auf, was nicht zwischen 1880 und 1910 komponiert wurde. Dessen muss man sich einfach mal bewusst sein.
Herr Werner, Frau Weber,
warum, und jetzt ist die interessante Frage, warum haben wir denn genau diese Konzertform? Warum hat die sich denn nicht nach 1910 weiterentwickelt, wie es denn davor immer der Fall war? Und da sehen wir es zeithistorisch, was sehr Interessantes passiert. Davor waren diese Konzertvereinigungen, die kleinen, entweder in aristokratischen Händen oder in bürgerlichen Händen. Diese bürgerlichen Konzertveranstalter, die mussten sich natürlich stets darum bemühen, dass auch ein Publikum in ihrem Konzert ist, denn das Publikum bezahlte über die Mitgliedsgebühren und über die Konzertkarte die Aufrechterhaltung dieses Konzertwesens. Was nach dem Ersten Weltkrieg passiert ist, ist, dass einerseits die Aristokratie abgeschafft wurde und andererseits diese bürgerlichen Gesellschaften in staatliche übergingen.
Deshalb sprechen wir heute von Staats- und Stadttheatern. Entschuldigen Sie, wenn ich da ein bisschen dazwischenhaue. Ja? Ich meine, ich mache jetzt ein grobes Fazit. Es hat sich eigentlich nichts verändert, ne? Bis heute. Und das jetzt seit ungefähr 100 Jahren. Sehen ganz Sie das auch so, Frau Weber,
was Ulf Werner? Ganz kurz, was passiert ist, ist, dass sich eigentlich diese Phase eingefroren hat. Und durch dieses Einfrieren, nämlich durch die monetäre Zuwendung des Staates, mussten keine Veränderungen mehr stattfinden. Und deshalb haben wir heute eine Krise, weil das Konzert ist praktisch das Konzert um 1900, das Publikum ist aber das Publikum des 21. Jahrhunderts und deshalb geht es nicht mehr ins Konzert.
Also ihr seid total altmodisch und deswegen habt ihr im Grunde genommen keine Existenzberechtigung. Frau Weber, Ulf Werner.
Ja, ich kann Herrn Tröntl im Grunde genommen zustimmen. Teilweise jedenfalls, dass lange Zeit sich keine Veränderung in der Abfolge oder an der Art und Weise, wie man ein Konzert veranstaltet, stattgefunden haben. Das ist aber tatsächlich seit den 80er Jahren, seit zum Beispiel Junge Deutsche Philharmonie, aber auch Ensemble Modern, durch diese ganzen freien Ensembles, die entstanden sind, hat sich das verändert. Ich erinnere nur daran, dass wir schon in den 80er Jahren mit der Jungen Deutschen Philharmonie Werkstattkonzerte gemacht haben, um in unsere Programme einzuführen. Das heißt, vor einem Programm zum Beispiel in Hamburg in der Musikhalle haben wir in der Fabrik in Hamburg das Konzert eingeführt, quasi einen Werkstattcharakter gemacht, die Leute angesprochen, ihnen erklärt, was wir da überhaupt vorhaben, warum wir uns so lange mit einem Werk wie Anton Webern, Opus Anton Webern auseinandersetzen, mit Schönberg, dieser Idee. Das haben wir versucht zu transportieren. Das ist mittlerweile, glaube ich, aber auch in allen Orchestern gang und gäbe. Wir versuchen zu vermitteln, wir brechen sozusagen den normalen Ablauf auf. Wir machen Einführungsveranstaltungen, wir machen Veranstaltungen für Schulen, zum Beispiel in Berlin sehr nachhaltig sind. Wir arbeiten mit Patenklassen zusammen. Wir machen das nicht einmal nur, sondern über 3-4 Jahre mit einer Klasse. Das heißt, wir lernen sie kennen. Wir wissen auch, was sie möchten, was sie für Ansprüche an ein Konzerthaus stellen. Was ist heute sozusagen, was wird von ihnen erwartet? Was müssen wir anbieten? Ich finde, da wird wahnsinnig viel gemacht, wenn ich mich umgucke. Also nicht nur in Deutschland, sondern weit darüber hinaus. Wir können viel von England lernen, die schon viel länger auf dieser Education, in diesem Education-Bereich sehr viel unterwegs sind. Also ich denke, so starr, wie Herr Tröntl das gerade bezeichnet hat, ist es lange nicht mehr.
Darf ich da kurz einhaken? Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar um genau diese Stichworte, die Sie geliefert haben. Junge Deutsche Philharmonie, Ensemble Modern, Großbritannien etc. Und jetzt sehen Sie wieder genau das, was ich gesagt habe. Schauen Sie in die staatlichen Institutionen seit 100 Jahren. Was ist die Junge Deutsche Philharmonie? Eine private Gründung. Ensemble Modern, eine private Gründung. Was passiert in Großbritannien? Die Kulturförderung gibt's. Ich spreche überhaupt nicht an der Kulturförderung das Wort, die jetzt die Mittel kürzen würde, sondern vielleicht nur die Mittel anders verteilen würde. Da passiert nämlich eine Konkurrenz unter den Orchestern statt und unter den Klangkörpern statt. Alle großen Neuerungen der letzten 100 Jahre, egal ob in der neuen Musik, in der alten Musik, in der Festivallandschaft, in der Distribution der Musik, in der Aufnahmetechnik, im Instrumentenbau, alle kamen aus von privaten Seiten, nicht von den staatlichen Institutionen. Die staatlichen Institutionen ziehen jetzt nach, weil sie den kulturpolitischen Druck fühlen und eine Legitimationspolitik fahren müssen. Das haben sie aber vor 10 Jahren nicht gemacht und viele Orchester lächeln immer noch darüber.
Das glaube ich nicht. Ich finde schon, dass, wie gesagt, die Musiker der Jungen Deutschen Philharmonie, so lang, also wenn sie dann ins Orchester gehen, das heißt von ihrem Studium in ein normales Sinfonieorchester wechseln, dann hören sie nicht auf zu denken. Und das merke ich einfach immer deutlicher, dass seit 30 Jahren Musiker in die deutschen Orchester kommen, die auch tatsächlich für Veränderungen sind, die sehr auch in dem Orchester, dann im Orchestervorstand, in Programmausschüssen, in Beiräten sich einbringen und was verändern wollen. Und das merke ich einfach bei uns im Konzerthausorchester, was nun witzigerweise ein sehr junges Orchester ist, weil das mit der Geschichte zu tun hat des Orchesters, dass wahnsinnig viele junge internationale Künstler in dem Orchester sind, die wirklich arbeiten, was zu verändern, das Publikum zu erreichen und mit diesem Silbermeer nicht zufrieden sind, sondern wirklich auch mit den Verantwortlichen, das heißt mit den Programmgestaltern, mit uns zusammenarbeiten, um daran was zu ändern. Und das finde ich sehr positiv.
Und ich denke auch, in allen Orchestern hat sich inzwischen auch die Erkenntnis durchgesetzt, dass das Publikum eben nacherzogen werden muss. Da ist was abgerissen in der Vermittlung von Musik, was von allen Orchestern jetzt begriffen worden ist, dass es aufgearbeitet werden muss, dass man die jungen Leute erreichen muss, dass man mit ihnen das Publikum von morgen auch erzieht.
Aber das heißt, dass Sie eigentlich das Publikum erziehen, verändern, an den Konzerten aber an sich dann nicht so viel ändern?
Doch, an der Form. Man muss die, insbesondere Kinder, Jugendliche, muss man ja da abholen, wo man sie antrifft.
Darf ich da auch was zu sagen? Das ist nämlich auch sehr interessant. Also ich versuche das sozusagen weg von diesen zwei Klangkörpern zu nehmen, immer sozusagen eine historisierende oder leicht wissenschaftlich distanzierende Perspektive darauf zu entwickeln. Das ist natürlich klar, ich verfolge die Arbeit des Konzerthauses in Berlin natürlich relativ nah und da passiert wahnsinnig viel. Und das ist sicherlich auch ein Vorzeigeprojekt in der Landschaft. Das ist, glaube ich, allen Leuten klar. Es ist nochmal wichtig, auch das einfach nochmal klar zu machen. Es geht mir überhaupt gar nicht darum, sozusagen jetzt einfach nur zu polarisieren oder zu sagen, es hat mal jemand geschrieben über mein letztes Buch, wenn dem so ist, dann muss man nur die Mittel kürzen, dann wird alles besser. Das ist natürlich katastrophaler Unsinn, sowas zu schreiben. Aber wir müssen uns trotzdem auch nochmal über die Prämissen unseres Denkens klar werden. Also gerade auch in Ihrem Beitrag, Frau Weber, vorhin haben Sie gesagt, eben es geht um diese Fragen von Schulbildung, Vorbereiten, Erklären, Verstehen und so weiter. Und es gibt eben zwei Möglichkeiten. In Deutschland führen wir eigentlich seit den 60er Jahren und letztendlich ist es eine Diskussion, die seit 1760 geführt wird, nämlich die Diskussion darüber, wie viel muss der Hörer wissen, um die Musik zu verstehen. Und wir gehen immer davon aus, dass wenn man die Musik versteht, dann liebt man sie. Man kann aber auch die gegenteilige These vertreten, man muss zuerst die Musik lieben und dann versteht man sie irgendwann. Also man kann sozusagen einen verstehensmäßigen Zugang zu einem klassischen Konzert oder dem Erlebnis, sagen wir mal, der Kunstmusik haben oder man kann auch einen erlebnismäßigen Zugang haben. Und es gibt erst in der neueren Forschung eigentlich Ansätze, die vor allen Dingen aus der Performance-Theorie kommen, die sagen, wir erklären eigentlich sehr viel weg und lassen die Leute nicht mehr erleben. Und das heißt, wir können jetzt zwei Dinge tun. Der ganze Bereich der Musikvermittlung geht natürlich davon aus, wir müssen die Kinder und Jugendlichen zum Konzert erziehen. Und der andere Bereich geht davon aus, wir verändern jetzt nicht das Publikum oder die Kunden, sondern verändern das Konzert oder das Produkt. Genau, das heißt, und dann kommt das Publikum wieder selbstständig oder freiwillig zum Konzert.
Frau Weber.
Ich denke, man muss einfach zugänglich machen. Und da gehört schon dazu einmal, dass die Kinder verstehen, was da passiert und dass man sie aber auch, es geht ja nicht darum, jetzt theoretisch die Werke zu erklären und eine klassische Werkeinführung zu machen, eine Konzerteinführung, sondern sie an einem Instrument fassen zu lassen, in Instrumentenvorführungen, dass sie mal in der Probe drin sitzen, dass sie dieses Kommunikative des Musizierens erleben, dass sie einfach mal mit einer Probe drin sitzen und dadurch einfach Zugang dazu bekommen.
Also wenn wir uns aber mal diese...
Und auch sie mit einbezieht in dieses Phänomen Konzert, indem man sie zum Beispiel bei jedem Konzert irgendetwas mitmachen lässt, dass man zusammen mit denen auf der Bühne auch was macht, dass sie Teil dieses ganzen Geschehens sind.
Da bin ich auch überhaupt nicht dagegen. Das finde ich auch alles ganz toll und sehr wichtig und sehr gut. Und ich finde es auch toll, wenn Kinder musizieren, das ist keine Frage. Interessant ist, dass bei dieser ganzen Diskussion, auch bei der Diskussion um Jeki und den Folgeprojekten, man geht ja immer stillschweigend davon aus, dass wenn die Kinder musizieren, später gehen sie ins Konzert. Mir zumindest ist keine einzige wissenschaftliche Studie bekannt, die das belegen würde. Interessant ist, wenn wir die Zahlen der Musikschulen und Jugendmusikschulen in Deutschland anschauen, wir haben fast 1 Million Kinder und Jugendlichen, die in die Musikschulen gehen. Das aber auch schon seit den 60er, 70er Jahren. Wenn all diese Kinder, die ein Instrument gelernt haben, später ins Konzert gehen würden, das ist ja jetzt hier die These, dann hätten wir ja übervolle Säle.
Die haben wir aber ja
es,
auch.
Es geht ja auch nicht nur darum, dass jedes Kind einzeln ein Instrument lernt. Super. Ich finde, es geht auch um das Miteinander singen, um überhaupt das gemeinsame Erleben.
Jetzt kommen wir ein bisschen von der Programmgestaltung für ein Konzert weg. Ich möchte eigentlich doch noch mal zurück auf so ein paar Hindernisse, die doch deutlich sind. Ich kann mich erinnern, oder ich erlebe es auch immer wieder, die sogenannten Konzertgänger-Besserwisser, die da vorne meistens in den ersten Reihen sitzen, mit einem Finger die Partitur verfolgen und ganz böse gucken, wenn vielleicht ein Kind, vielleicht ein Jugendlicher mal spontan was sagt oder sich räkelt in diesem rituellen Konzertsaal.
Oder gar nach dem ersten Satz klatscht.
Oh ja, fürchterlich, ja, ja. Gibt's Hausverbot oder so. Ich meine, das sind natürlich Rituale, die vorhanden sind, die bestimmte Konzertgänger auch für sich in Anspruch nehmen, die hinderlich sind. Was macht ihr, um sowas aufzulockern, Frau Weber, Herr Werner?
Indem man
ihr duldet's.
Konzerte anders anlegen. Man kann ja Themenkonzerte machen, zum Beispiel, wir hatten kürzlich ein Konzert Klassik à la Turca, in dem man einfach mal andere Kulturen mit einbezieht, in dem man denen die Möglichkeit gibt, auch mal einen ganz anderen Blickwinkel darauf zu bekommen.
Ja, es ist doch toll, wenn Menschen auf Musik reagieren und das auch äußern. Also dadurch, dass sie zum Beispiel irgendwie, früher hat man ja auch in die Szene hineingeklatscht und eine gute Sache applaudiert. Das finde ich wunderbar. Und wenn das bei uns passiert in den Konzerten, freue ich mich drüber, dass es passiert. Wenn wir ein neues Publikum erreichen wollen, die sozusagen auch an diesem Ritual nicht geschult sind, dann müssen sie sich anders verhalten dürfen. Sonst gehen sie gleich wieder weg und sind zu Recht beleidigt, denke ich mir. Aber dafür haben wir auch entsprechende Formate. Wir haben zum Beispiel sowas wie ein Publikumsorchester zum Beginn unserer Spielzeit, wo dann wir unser Publikum auffordern, Mensch, ihr habt die Möglichkeit, mit unserem Chefdirigenten zusammen ein Stück einzuüben und das dann auch im Konzert fortzuführen. Das heißt, Probe und Konzert ist ein Teil sozusagen unseres Eröffnungskonzertes. Das ist natürlich ein unglaublicher Spaß, wenn ich also da mit 25 Flöten, die ich auf die Bühne bitte, und 16 Celli und 38 Geigen und was weiß ich, wie viel Bässe. Das ist immer unglaublich toll und da ist eine Stimmung in dem Konzertsaal. Also das finde ich ganz fantastisch und da wird auch nicht darauf geachtet, ob nur der erste Satz zu Ende ist oder der zweite anfängt, sondern da wird einfach das wahrgenommen, das wird gefühlt, wie Herr Trentle sagt, es wird wieder auch erlebt, das Konzert erlebt, das finde ich ganz wichtig und da haben wir verschiedene Formate, die wir anbieten, um das anzubieten. Ich darf aber auch als natürlich, wenn ich ein Konzerthaus bediene, nicht vergessen, dass wir weit über 10.000 Abonnenten haben, die seit 30 Jahren oder länger sogar dem Konzerthaus verbunden sind, für die muss ich doch auch ein Programm machen. Das heißt, wir müssen uns spreizen, wir müssen sozusagen sehr breit uns aufstellen, um sowohl das eine nicht zu vernachlässigen, aber das andere auch unbedingt neue Leute an das Konzerthaus heranführen.
Also ich glaube, was Herr Werner jetzt gesagt hat, ist ein ganz wesentlicher Gedanke. Also zu verstehen, dass wir nicht von dem Publikum sprechen sollten, sondern dass das Publikum eine wirklich verschiedene heterogene Gruppen sind und dass wir für diese verschiedenen einzelnen Gruppen spezifische Konzertprogramme an bestimmten Orten, Zeiten und so weiter entwickeln müssen. Das ist sicherlich der erste Schritt. Das Konzert nicht mehr als dieses monolithische, heilige, 90-minütige Ding zu verstehen mit seinem Altar und seinen Priestern und den Ausführenden sozusagen, sondern zu sehen, es gibt ein Abonnementpublikum. Dieses Abonnementpublikum ist teils hochgebildet und das hat bestimmte Erwartungen und die muss man und soll man auch so erfüllen. Das macht auch gar keinen Sinn, die vor den Kopf zu stoßen. Und es gibt eben andere Publikumsgeschichten, egal ob das Schüler sind, ob das Kinder sind, ob das Studenten sind, ob das Menschen zwischen 40 und 50 sind etc., für die man bestimmte andere Formate entwickeln muss. Das ist sicherlich ein ganz wesentlicher erster Schritt.
Und das ist jetzt ein schöner Satz gewesen für einen kurzen Break. Und auch wenn Theo wieder altfränkisch rummosert, höchste Zeit für Musik. Und wir hören jetzt unsere drei Musiker vom Münchner Rundfunkorchester: Stefanie Finke Flöte, Wladimir Lakatosch Bratsche und Arpa-Djörtsch Kontrabass mit der Reprise des ersten Satzes aus Erwin Schulhoffs Concertino.